Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo zusammen beim Kulturkiosk. Heute wollen wir einen Blick werfen auf die bayerisch-böhmischen Beziehungen. Meine Gästin ist deswegen in doppelter Hinsicht Expertin. Sie ist selbstgebürtige Tschechin und arbeitet am Bohemikum, dem Center for Czech Studies an der Uni in Regensburg. Dobrý den, Katarína Štichová.
Dobrý den. Und jetzt müsste ich tatsächlich gleich überlegen, ob ich ihren Namen moviere, sprich, ob ich die Tschechisch dazu hinfüge, also Dobrý den, paní Oberleitnerová, oder ob ich das so behalte, wie sie tatsächlich auch heißen. Mhm. Hallo, Frau Oberleitner. Mhm. Der Punkt ist nämlich der, das kommt mir jetzt in den Sinn, weil es ist eine sehr aktuelle Debatte gerade in Tschechien, ob man an die Ausländernamen, aber auch an die tschechischen Namen von den Frauen diese typisch tschechische OVA oder A-Endung ranhängt. Und ich weiß es von unseren Studentinnen, von den Mädchen, die manchmal sagen, ach, Frau Štichová, ich war jetzt in Prag und in Brünn, Erasmus und so, und dann hat man mich jetzt so und so angesprochen, wie kommt das deswegen? Es wird häufiger gemacht. Also es wird tatsächlich auch, gerade bei den Politikern oder bei den Schriftstellern oder Künstlern, wo man sich das jetzt gar nicht so richtig wirklich vorstellen kann, dass man von einer Agatha Christieová spricht, aber auf den Büchern steht es tatsächlich so, oder Angela Merkelová eben. Das war auch, was die Tschechinnen betrifft, bis vor kurzem eine Pflicht. Also das war im Gesetz so, dass man novieren muss. Neuerdings hat man, also vor einigen wenigen Jahren, hat man die Gesetzgeber überzeugt, dass man eventuell doch noch den Frauen eine gewisse Freiheit geben soll und dass jede Frau jetzt entscheiden kann, wie sie nach der Heirat heißen möchte.
Ah,
also
spannend.
Ob sie Frau Oberleitner oder Frau Oberleitnerová bleibt. Das war gerade für die Tschechinnen, die in Tschechien leben, einen Tschechen heiraten, nicht unbedingt problematisch. Aber für Leute, die einen Ausländer heiraten und dann eventuell mal nach Ausland oder ins Ausland ziehen, schon ein Thema, weil das habe ich auch hier von vielen Freundinnen und Bekannten gehört, der deutsche Postbote, der verbindet sich eine Frau Meyerová nicht mit dem Herrn Meyer, auch wenn es dieselbe Familie ist, also die Eheleute. Ja. Also das nur jetzt, dieses kleine Zögern, wie ich es jetzt ansprechen soll.
Spannend. Möchten Sie sich mal kurz vorstellen? Also, wie alt sind Sie? Woher kommen Sie? Wie lange sind Sie schon in Regensburg? Wie kommen Sie zu dem Studiengang, den Sie unterrichten?
Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin eine Frau, die Hälfte ihres Lebens ungefähr jetzt in Deutschland lebt, also in Bayern. Geboren bin ich in Südmähren in Brno, auf Deutsch Brünn, und bin da aufgewachsen, bin zur Schule gegangen und dann später auch studiert, und irgendwann habe ich dann auch meinen deutschen Weg eingeschlagen.
Aber hat Ihnen die Sprache gefallen am Anfang?
Ja, also gefallen, also ich bin da jetzt, was die Sprachideologien betrifft, nicht so sehr affin, oder wie soll ich sagen, also ich glaube, mir gefällt ja jede Sprache, also ich betrachte die Sprache nicht, die gefällt mir oder die gefällt mir nicht. Es kommt darauf an, was meinen Sie unter gefallen? Ist es der Ton? Ist es die Grammatik? Ist es die Phraseologie? Grammatik kann schon gefallen. Ja. Grammatik kann super gefallen. Ich sage Ihnen gleich, warum. Darf ich das?
Warum?
Weil die Grammatik, wenn sie in einer Sprache zumindest grob ähnlich ist wie in einer anderen Sprache, dann gefällt sie insofern, weil die dann in der anderen Sprache nicht als schwierig empfunden wird.
Was logisch ist.
Ja. Und ich mit 7 Fällen in der tschechischen Sprache kann sehr wohl nachvollziehen, wie das Deutsche tickt mit seinen 4 Fällen. Und darum denke ich mir auch, das ist vielleicht unser späteres Thema, aber dass auch das Tschechische, das immer diese Aura hat, eine unerlernbare Sprache, das ist in meinen Augen ein Schmarrn. Also gerade für die Deutschen, es kommt immer darauf an, für wen. Aber für die Deutschen, Deutschsprecher, deutsche Muttersprachler oder diejenigen, die gut Deutsch sprechen, ist da unheimlich viel Gemeinsames drin. Aber Das kommt.
Na, aber finde ich spannend, weil tatsächlich sehr viele Menschen, mit denen man so spricht, also ich glaube, in meinem Bekanntenkreis können sehr wenige Leute so tschechisch, dass sie tatsächlich über mal einkaufen oder mal nach dem Weg fragen, hinausgehend irgendwie fließend sich unterhalten könnten. Und sehr viele sagen auch, zu schwierig.
Ja, also wie gesagt, dieses Mythos, etwas ist leicht, etwas ist schwer, etwas ist schön, etwas ist nicht schön, ist für mich zu wenig differenziert. Also darum habe ich Sie gefragt, was meinen Sie unter Gefallen? Natürlich haben wir diese Bekanntheiten, Französisch klingt sexy und die Spanier reden ja alle so schnell, aber wenn ich eine bayerische Muttersprachlerin höre, die jemand schimpft und aufgeregt ist und alt, aber in Eile ist, die redet genauso wie ein Wasserfall, also tak, 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 die redet viel und schnell, ja. Also ich glaube, da gibt's viel Gemeinsameres, als man sich dann vorstellen kann, ja. Tschechisch ist für die Deutschen natürlich insofern, oder gilt als schwierig, weil das eine slawische Sprache ist. Das ist der erste Punkt. Also mit slawischen Sprachen kommen, glaube ich, die meisten erst einmal nicht in Berührung, warum auch immer. Hm. Gerade hier in Bayern finde ich das ein bisschen interessant, wenn schwierig, unvorteilhaft, problematisch. Aber sei es drum, also es ist einfach mal das eine. Ja, das andere ist, diese bereits erwähnte Grammatik ist bis zum gewissen Grade tatsächlich ein bisschen ausdifferenzierter. Also wie gesagt, diese erwähnten Fälle werden immer bemüht. Also das Tschechische mit den sieben Fällen. Ja, das stimmt. Man kann aber, wie gesagt, nur wiederholen, wenn ich eine Sprache habe, die auch mit Fällen arbeitet. Dann hat man zumindest eine Vorstellung darüber, was ein Fall ist. Das heißt, ich unterrichte ganz anders deutsche Muttersprachler oder vietnamesische Muttersprachler oder andere Sprachfamilien, die vielleicht mit solchen Kategorien überhaupt nicht vertraut sind. Ja? Und ja, wenn ich Studenten in der Klasse habe, die bereits Latein in der Schule hatten, die haben überhaupt kein Problem, weil sie sagen, ja klar, das ist wie Latein. Mhm. Ja, also mein Mann sagt, Tschechisch ist das gesprochene Latein. Das ist eine lebende Sprache, aber die Fälle sind halt, wie sie sind. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das nur darauf reduzieren soll. Ja, ich weiß zum Beispiel auch, dass viele, wenn sie denn tatsächlich sich ein bisschen damit beschäftigen, dann mit Freude feststellen, dass die Aussprache oder grundsätzlich die Schrift, die auf den ersten Blick mit den Häkchen und Strichen auf den Buchstaben obendrauf ein bisschen seltsam wirkt, einfach ist. Wir haben, wenn man sich jetzt das Englische zum Beispiel vergegenwärtigt, einen Buchstaben, der Buchstabe ist A. Und jetzt überlegen wir beide oder auch die Zuhörer können überlegen, wie kann ich dieses A im Englischen eigentlich lesen? Mhm. A, A, A und so weiter und so fort. Ja, also da müssen Sie einen Anglisten befragen, aber das ist im Tschechischen überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ja. Und das sind so Sachen, die muss man erst mal gezeigt bekommen und dann, glaube ich, legt sich das ein bisschen mit dem schwierig. Mhm. Das Nächste, was sehr, sehr ähnlich ist, sind so Satzstrukturen, also laienhaft gesagt die Denkweise. Also die Dinge werden sehr ähnlich gebildet. Ich will damit nicht sagen, dass da keine Unterschiede sind, aber dieses, wie gesagt, Mythos der schwierigen, oder exotischen Sprache, das sage ich tatsächlich überhaupt nicht, was die Deutschen betrifft. Mhm. Ja, also immer, wie gesagt, dieses was für wen.
Warum lernen Ihre Studenten denn Tschechisch?
Man vergrößert, zitiere ich einen Studenten, man vergrößert seine Heimat bzw. seinen Raum. Ja, und das gilt nicht nur, also natürlich über die Sprache gehen sie an die Leute ran, an die Kultur, an die Geschichte, an die Lieder, an das Essen und dann ist es anders. Der Tscheche hat ein Sprichwort, ich überlege jetzt gerade, ob man es im Deutschen auch hat. Das Sprichwort lautet wörtlich übersetzt, so viele Sprachen man spricht, ja, so viele Identitäten, so viele Menschen in einem ist man. Ja, und das ist vielleicht etwas, was wirklich gut passt. Mhm. Aber das gilt nicht nur für Tschechisch.
Aber ich denke, dass diese ich nenne es mal Sprachbarriere, doch auch viel, also gerade im bayerischen Grenzraum vielen im Wege steht, dass sie eben ihre Heimat vergrößern könnten. Also ich glaube, also das ist meine steile Hypothese, ich glaube, da wäre viel mehr möglich und da, es wäre das Interesse prinzipiell auch da, aber ich glaube, es scheitert oft an der Sprache. Und das wäre meine nächste Frage. Sind die Deutschen zu faul, sich das einfach mal anzueignen? Weil wenn man über die Grenze fährt, können einfach sehr viel mehr Leute Deutsch oder zumindest so Deutsch, dass man sich unterhalten kann. Und uns, ich glaube, also mir, vielen in meiner Generation, sag ich mal, ist es dann auch oft fast peinlich, dass man so über Ahoi nicht hinauskommt und dann muss man quasi auf Deutsch umsteigen und darauf hoffen, dass es gegenüber ein bisschen Deutsch kann, wenn man irgendwo den Weg erfragen muss oder so.
Also ich würde widersprechen, dass die Deutschen zu faul sind. Ich glaube, dass grundsätzlich in Deutschland schon viel Fremdsprachen unterrichtet oder viele Fremdsprachen unterrichtet und auch beherrscht werden. Da ist eher die Frage der Politik, also was man in den Schulen als Sprachen anbietet, wie man Dinge finanziert oder auch kontinuierlich aufrecht hält. Also wenn ich gerade keine Massen habe, ob ich den Kurs schließe, weil ich nur 12 Schüler habe oder wie auch immer. Das ist das eine. Weil Sie sagen, in Tschechien sprechen sehr viele Deutsch. Also früher habe ich immer gehört, jeder spricht Deutsch in Tschechien. Also das stimmt mittlerweile leider auch nicht mehr. Und das ist auch auf die Sprachenpolitik zurückzuführen. Denn vor einigen Jahren hat man relativ grundlegend unsere Erziehungs- und Lehrpläne abgeändert. Dann hat man eigentlich vereinfacht gesagt tatsächlich nur die Schiene gefahren, Englisch ist enough, also Englisch reicht, Hauptsache gescheit, und dann hat man eben die anderen Fremdsprachen ein bisschen ja in den Hintergrund gesetzt. Dann hat sich das wieder geändert, dann wurde tatsächlich wieder eine zweite Fremdsprache in den Schulen ab der 5. und 6. und oder 7. Klasse eingeführt. Jetzt hat man wieder überlegt, dass man das streicht und dass man nur noch beim Englischen bleibt. Also das ist immer eben, wie gesagt, das geht Hand in Hand mit der Sprachenpolitik eines Landes. Und das ist ein sehr spannendes Thema und da können Sie bestimmt noch eine Sendung drüber machen, weil das würde sich tatsächlich, denke ich, auch mal lohnen. So, also nein, Deutsch spricht nicht mehr jeder. Also in der älteren Generation, noch in meiner, war das eher üblicher. Die jungen Leute sprechen selbstverständlich eher Englisch, wenn auch Deutsch nach wie vor angeboten wird. Das sieht man übrigens auch an den Zahlen der Bewerber, die sich für ein Germanistikstudium an der Universität oder an einer Universität bewerben. Die Zahlen sinken.
Man hört ja öfter mal, Tschechisch sei eine in Anführungsstrichen kleine Sprache. Was halten Sie denn davon?
Ich teile nicht die Meinung, ist wissenschaftlich auch nicht korrekt, denke ich, dass Tschechisch eine sehr kleine Sprache ist. Also die Größe der Sprache oder die Stärke oder der Wert der Sprache, also Sprachstatus oder Sprachprestige, kann man an unterschiedlichen Faktoren messen.
Woran macht man das fest?
Also das eine, das ist die Sprecherzahl. Also wir haben ungefähr also Tschechische Republik, so 10,5 Millionen Einwohner. Wir haben auch einige Sprecher im Ausland, also lassen Sie sagen, 12 Millionen Tschechisch Sprechende haben wir. Deutschsprecher, eine Null dahinter. Ja, also um die 120 Millionen Muttersprachler. Denn wir haben Deutsch in Deutschland, in Österreich, eine der Amtssprachen in der Schweiz, eine der Amtssprachen in Luxemburg, wir haben Deutsch auch in Liechtenstein und so weiter und so fort. Ja? Also die Sprecherzahl ist das eine. Das andere, ökonomische Stärke der Sprachgemeinschaft. Also wie stark ist ein Land wirtschaftlich, spielt eine Rolle, inwiefern man die Sprache dieses Landes lernen will in der Welt. Mhm. Weil ich mit dem starken Land viele wirtschaftliche Beziehungen habe, ich will da Geschäfte machen. Wir müssen natürlich jetzt vor die Klammer setzen, das Wirtschaftsdings, das ist das eine. Das ist ein Argument, das wirklich zählt. Dazu gibt es auch Forschung, dazu gibt es auch wirklich handfeste Daten. Aber wie der Gandhi schon sagt, ja, wenn du einen Menschen erreichen willst, direkt im Herzen, dann geh und sprich seine Muttersprache. Also das eine ist das Geld, das andere ist das Herz. Und am besten ist, wenn sich beides vereint. Will ich ja nur gesagt haben, dass ich da nicht so als knallharte Wirtschaftlerin rüberkomme, was ich an sich, glaube ich, nicht so richtig wirklich bin. Das Weitere wäre die kulturelle Stärke. Wenn man viele Kulturgüter produziert, die in der Welt gut ankommen, Lieder, Filme und so weiter und so fort, dann sind die Leute auch interessiert, diese Sprache zu lernen, oder sie müssen es gerade, weil die Sprache, man hört es dann öfter. Ja?
Also ich kann mich jetzt nicht an das letzte tschechische Lied erinnern, das bei uns im Radio gelaufen wäre.
Darf ich da was dazwischen
schieben? Ja, bitte.
Das würde ich sofort unterschreiben. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Das ist wieder ein anderes Thema. Ja? Nachbar. Nachbarsprache, Nachbarland, Nachbarkultur. Ich frage mich aber grundsätzlich, ich kann mich nicht erinnern, nicht nur nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein tschechisches Lied gehört habe. Sie hören keine tschechischen Lieder. Wir hatten früher den Karel Gott, und egal wie er kritisiert wird und auch kritisch zu betrachten ist, auch aufgrund seines politischen Engagements und so weiter und so fort, wir hatten ihn zumindest, er hat dann zumindest irgendwas Tschechisches in Anführungszeichen hier gehabt. Ja? Jetzt hat man gar nichts. Mhm. Aber wir hören auch nichts Kroatisches, selten was Spanisches, Portugiesisches, Indisches. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also vor lauter Diversitätsprogramme und so weiter und so fort vergisst man aber auch, die Inhalte zu leben. Und das finde ich schade. Und das kommt auch in die Richtung, wo wir vorher gesprochen haben. Ich glaube, wenn die Leute mehr die Dinge präsent hätten, dann haben sie auch weniger Berührungsängste. Ja, dann kommen sie automatisch, da kommen sie sich besser vertraut vor, dann kommen sie automatisch.
Ja, wenn man schon so einen Klang im Ohr hat, hört sich das nicht so fremd an, einfach. Ja.
Also damit will ich nicht sagen, dass wir in Tschechien lauter deutsche Lieder hören, aber genau, also dann, was habe ich gesagt? Sprecherzahl, ökonomische Stärke, Kultur, Gebrauch in der Wissenschaft. Es gibt auch, also mit der ökonomischen Stärke der Sprachgemeinschaft geht auch die politische Stärke Hand in Hand. Ja, das ist ja klar. Also wenn ein Land politisch wichtig ist, dann oder eine, wenn auch vielleicht temporäre Rolle spielt, dann ist man eher gewillt, diese Sprache zu lernen, weil man das möchte oder weil man das muss. Damit will ich jetzt sagen, und jetzt mache ich jetzt schließlich den Kreis, dass all diese Faktoren spielen eine Rolle da, für warum sich Sprecher entscheiden, eine andere Sprache zu lernen oder nicht, außer natürlich die persönlichen Motive. Und das schließe ich den zweiten Kreis jetzt. Also das ist vielleicht mit ein Grund, also all diese Faktoren, warum man in Deutschland weniger Tschechisch lernt und warum man in Tschechien mehr Deutsch lernt. Und dazu kommen auch noch Gründe, die ich nicht erwähnt habe oder die nur mitschwingen, wie zum Beispiel die Geschichte. Also in der Tschechoslowakei oder in den böhmischen Ländern gab es ja immer das Deutsche präsent. Also immer nicht, aber seit dem 13., 14. Jahrhundert, wo die Deutschen quasi hergeholt wurden, um die Gebiete zu besiedeln, primär an der Grenze natürlich. Dann haben wir die Monarchie. Das heißt, Deutsch war immer präsent, eine Zeit lang auch die Amtssprache. Ja, die Hauptstadt war nicht immer Prag, sondern zum Teil Wien. Und das spielt alles mit einer Rolle. Ja, Und was ich auch noch sagen möchte, und das ist vielleicht, also es ist bitte jetzt keine Korrektur, aber ich würde da schon unterscheiden zwischen Deutschland und den einzelnen Bundesländern. Mhm. Denn was ist Deutschland? Also mhm. wenn wir von Lübeck sprechen, ich kann schon nachvollziehen, dass man in Lübeck sagt, okay, mhm. mit dem Tschechischen habe ich jetzt nicht viel am Hut. Mhm. Ich kann aber nicht nachvollziehen, mhm. warum man in Furt im Wald, mhm. in Weiden oder in Dresden, in Sachsen, mhm. wo es aber schon anders ist, das muss man schon sagen, nicht flächendeckend in dem Schulbereich Tschechisch anbietet. Und das soll ja auch nicht eine Pflicht sein. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen, das hört sich dann vielleicht für die Zuhörer so oder Hörer so an. Ja, die Tschechin da, die will, dass alle Tschechisch lernen, natürlich nicht. Es geht ums Angebot. Mhm. Ja, und dieses Angebot hätte durchaus einen Sinn, wie auch mhm. unsere Absolventen berichten, wie auch die wirtschaftlichen Studien zeigen, weil wir haben jetzt Regionen, wir haben Europa der Regionen mhm. und der Wirtschaftsraum, Ostbayern, Westböhmen zum mhm. Beispiel, also das ist unser Gebiet mhm. hier, ja, das ist unschlagbar, dass da ist so viel Geld, so viele Arbeitsplätze, so viele Pendler, so viele Firmen auf beiden Seiten. Das bietet sich ja an. Und wenn Sie dann in den Süden des Landes gehen, dann ist da mal Niederösterreich zum Beispiel. Also da ist es aber ein bisschen anders, immer auch aufgrund der Geschichte. Also das sind alle so Faktoren. Deswegen würde ich dann in dem Moment eher lieber über Tschechisch in Bayern sprechen.
Mm, ja.
Wenn man sich die Karte anschaut, ja, wo ist die längste ja. Grenze mit einem fremdsprachigen Land? Dann kann man den Witz ziehen, natürlich, das ist das Hochdeutsch für die Bayern, aber die richtige Fremdsprache, sag ich mal, das ist allein und einzig Tschechisch, ja, als Nachbarsprache. Also das sind so Sachen.
Was würden Sie sagen, wo sind sich denn die Bayern und die Böhmen am ähnlichsten? Oh. Ich habe auch geschrieben Bier- und Blasmusik. Stimmt das?
Mein Problem ist ein bisschen dieses der Tscheche und ja. Der Bayer ja. und die Bayern und Böhmen. Aber wissen Sie was, ich sage Ihnen eine Antwort, die eigentlich auch aufrichtig und wahr ist. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil ich kein Böhmer bin. Ich komme mhm. aus Mähren, ich bin ein Mährer. Und wir Mährer, und da bin ich jetzt wieder natürlich bei Ihnen, also typisch, stereotypisch, sind ganz anders als die Böhmer, weil wir zum Beispiel viel mehr Wein trinken. Mhm. Aber jetzt ernsthaft mal, man kann gewisse Dinge messen. Mhm. Das heißt, ich kann Ihnen auch mit gutem Gewissen eine Antwort geben, was das Bier betrifft. Mhm. Es gibt Statistiken. Diese Statistiken messen jedes Jahr unterschiedliche Dinge, selbstverständlich, mitunter auch den Bierkonsum, die Bierproduktion, die Anzahl der Bierbrauereien und so weiter und so fort. Und ich habe mir tatsächlich einige dieser Statistiken angeschaut, weil ich mich für die Werbung interessiere und für einen oder zwei Vorträge habe ich was zu Bierwerbung vortragen dürfen und sollen und deswegen dieses Interesse auch, weil ich selber leider kein Bier trinke, weil es mir nicht schmeckt. Und ich habe in diesen Statistiken gesehen, dass man die ganzen Jahre wirklich kontinuierlich an den ersten zwei bzw. drei Plätzen immer nur zwei Nationen hat, nämlich die Tschechen und die Deutschen. Und das wechselt immer, mhm. je nachdem wahrscheinlich gerade, ob man da eine Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden lässt, dann steigt diese Konsumierung ein bisschen oder wie auch immer. Und ich muss leider sagen, euch Bayern tun die anderen Deutschen außer Sachsen das ein bisschen verderben, weil wenn man eine andere Statistik anschaut, wo nur Bayern explizit, also nach dem Bierkonsum bemessen werden, dann ist tatsächlich Bayern ein Tick vor den Tschechen oder vor den Böhmen, vor den Tschechen, denen wir mehr wieder das ein bisschen verderben. Ja. So ist es nun mal. war. Also ja, Bier ist etwas, was man gemeinsam hat. Blasmusik, da werden wir auch wieder eher bei den Böhmer. Wir mehrere sind Richtung Moll, Geige, Saiteninstrumente. Aber natürlich gibt's auch uns bei uns Blasmusik. Ich habe tatsächlich einen Studenten letztes Jahr gehabt, der ein von Gott begnadeter Musiker ist. Der ist einfach grandios. Und der liebt Leoš Janáček. Und damit will ich sagen, dass auch Musik mal der Grund sein kann oder mit ein Grund sein kann, warum man eine Sprache lernt. Das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, also diese Kulturgüter. Ja, die machen nicht nur die Stärke, das Prestige der Sprache aus, sondern die funktionieren dann auch als ein Motivationsfaktor, warum man die eine oder andere Sprache lernt. Also dieser Junge, der sich für Janáček interessiert hat, würde, denke ich, nicht meinen, dass das Typischste für die tschechische Musik die Blasmusik ist. Aber ja, die Böhmer spielen gerne Instrumente, also Blasinstrumente, aber nicht nur. Es gibt da schließlich dieses Lied, Sie kennen das vielleicht oder auch nicht, die älteren Hörer kennen das. Aus Böhmen kommt die Musik. Peter Alexander, sind wir natürlich wieder in Österreich. Er hat auch böhmische Vorfahren. Dieses entspricht aber auch der autostereotypischen Wahrnehmung der Tschechen, die manifestiert sich in einem Sprichwort zu Tschecho Musikant. Also jeder Tscheche ist ein Musikant, ist also musikaffin oder spielt selber oder produziert Musik. Ob das jetzt jeder Tscheche ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich da mal pauschal, also mich wagen sollen müsste, etwas Pauschales zu behaupten, dann würde ich sagen, ja, also die Musik spielt schon eine wichtige Rolle. Und das muss nicht unbedingt Blasmusik sein. Also heutzutage sowieso nicht.
Das gilt ja auch für Bayern.
Ja, aber ein Unterschied. Darf ich noch was sagen? Sie haben nach einem Unterschied gefragt. Tatsächlich empfinde ich einen Unterschied. Der ist jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr so sehr ausgeprägt wie früher. Aber die Tschechen übersetzen viele Lieder. Was will ich damit sagen? Also die alten Schlager oder die Schlager im Sinne von Top Ten Lieder von Beatles oder auch keine Ahnung von wem da, die gibt es tatsächlich schon seit Jahrzehnten auch in einer tschechischen Version. Was dazu führt, dass viele ältere Tschechen, also nach der Wende, kannten wir ja auch nicht alles, was aus dem Westen kam, notgedrungen nicht. Also man hat sich versucht zu informieren, aber es ist halt nicht so leicht gewesen. Es gab ja kein Internet, die Grenzen waren geschlossen und so weiter und so fort. Man hat sich halt gewundert, dass das eine oder andere vermeintlich tschechische Lied, ich mache jetzt die Anführungszeichen, doch noch von Bob Dylan kommt oder von irgendeinem Country-Sänger aus Amerika. Ja? Warum ich das sage, in der Zeit des Sozialismus, das dauert noch vielleicht fort, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie sehr, hat man auch gesungen. Beispiel, wenn man irgendwo am Wochenende zum Wandern gefahren ist, war immer nicht, aber häufig jemand dabei, der eine Gitarre dabei hatte oder ein Instrument. Und dann hat man am Abend am Lager, also vorher gesessen und ein bisschen gesungen. Ja. Und das auch zusammen mit der geschlossenen Grenze natürlich hat dazu geführt, dass da eine gewisse da gibt es ein Konsens, also die Leute haben ein gewisses Pensum an Liedern gekannt, kennen zum Teil immer noch, auch wenn sie sich nicht selber untereinander gekannt haben und auch wenn sie nicht zu derselben, heute würde man sagen, sozialen Blase gehört haben. Ich habe jedes Jahr eine Exkursion. Wir dürfen eine Woche lang nach Tschechien fahren. Wir fahren meistens nach Südböhmen. Und das hat sich so ergeben, wir waren mal in einer Kneipe. Es war kurz vor Ostern, so dass man das jetzt, um auf ihr Bier zurückzugehen, das gerade das grüne Bier angeboten hat, was man in Tschechien vor Ostern anbietet in der Gastronomie. Und da waren irgendwelche tschechischen junge, also Studenten, junge Leute. Und irgendwie haben wir, unsere Studenten und ich, diskutiert über die Lieder. Und naja, das kennt doch nicht jeder und so. Ich habe gesagt, doch, das kennt jeder. Ja, na, das sind Faschicho, das sind alte Sachen. Und dann sage ich, wissen Sie was, wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe zu den Jungen da und frage, ob wir was singen können. Das haben wir auch gesagt, getan. Und das Ende der Story ist, da waren einige tschechische Studenten, die sich zum Teil, es waren zwei Tische, die haben sich zum Teil überhaupt gar nicht gekannt. Und die waren imstande, aus dem Stegreif einfach einige tschechische Lieder erstmal zu kreieren, also zu überlegen, welche, dass sie sich, wo sie sich einigen, und zweitens über die erste Strophe hinaus einfach mal runter zu singen, ohne dass sie sich vorbereitet hätten, ohne dass sie groß in die Handys schauen mussten und so weiter und so fort. Und dieses Experiment habe ich ungefähr 3 oder 4 Mal gemacht, und das hat jedes Mal funktioniert. Das hat jetzt keine weitere Pointe, nur die, dass man tatsächlich, also da unterstütze ich mich selber ein bisschen mit der Meinung oder in der Meinung, dass die Musik schon eine wichtige Rolle spielt für die Tschechen, wenn man so will.
Ja, ich glaube auch, dass, also ein bisschen übertragen kann man das schon auch nach Deutschland. Also ich glaube, dass das früher sehr viel mehr Allgemeingut war und Musik sich halt durch die vielen Möglichkeiten, und jeder kann sich so vereinzeln in der Musik, die er eben gerne hat, und man hat eben nicht mehr so die große Schlagersendung, die einfach jeder anschaut am Samstagabend, weil es halt nur diese eine Sendung im Fernsehen gibt. Das stelle ich schon auch fest. Aber
das ist, da haben Sie recht, und deswegen habe ich gesagt, das hat sich heute ein bisschen geändert, ja, weil jetzt ist natürlich viel mehr, jetzt gibt es viel mehr Möglichkeiten, und jetzt werden auch sehr viele Lieder eben nicht mehr ins Tschechische übersetzt oder übertragen. Und natürlich haben wir auch viele Interpreten, die jetzt auf Englisch von Haus aus singen, also tschechische Sänger.
Was ich mich noch so ein bisschen frage, ist, was gibt es irgendwelche, ich sage in Anführungszeichen, Regeln, die man so Studenten, die dann eben so grenzüberschreitend arbeiten, jeweils mit an die Hand gibt?
Nee, also ich weiß nicht. Wissen Sie, ich glaube, dass solche Regeln dazu führen, dass man dann eventuell nicht man selbst ist und mehr verbockt als gedacht, geplant und gewünscht. Ich gebe ungern solche Ratschläge. Ich glaube, man soll grundsätzlich höflich sein. Höflich meint aber, oder unter höflich verstehe ich nicht, um jeden Preis jemanden schmeicheln zu wollen oder wenn alle Stricke reißen, dann sich vielleicht mal überwinden, aber an sich selbst treu bleiben. Man muss nicht unbedingt hyper korrekt politisch oder Dings sein, weil das, wenn es nicht aufrichtig kommt, kommt das nicht gut rüber. Und mein Lächeln ist jemand in Asien froh oder aber auch in Bayern und in Prag und in Brünn auch. Ich weiß nicht. Also ich glaube, grundsätzlich ist immer schön, wenn man Danke und Bitte in der Sprache spricht. Bleib du dir selber treu, sei höflich, vielleicht offen, vielleicht die Brille, die hier, die deutsche Brille, um die sollst du Bescheid wissen, so wie ich um meine tschechische Brille, sprich ein großes Land versus ein kleines Land. Das sind so Kleinigkeiten, das hat jetzt nichts mit Höflichkeit zu tun, aber das habe ich mir in Finnland eben auch nochmal vergegenwärtigt, oder in Kanada. Wenn man sagt, es ist weit, das ist für ihre Oma weit in Bayern. Weit sind 30 Kilometer, weil sie nach Landshut muss, in die Klinik. Das ist für meine Oma genauso. Aber für einen Kanadier oder einen Russen oder einen Finnen, also ein Land, was flächenmäßig sehr groß ist, ist weit, mehrere hundert Kilometer. Wissen Sie? Und das sind solche Sachen. Also man soll immer neugierig bleiben und sich auch mal Sachen erklären lassen, zeigen lassen. Vielleicht nicht das Belehrende. Wir sind doch die, wo Bescheid wissen, dass es für die anderen so gut ist. So Stichwort eben übertriebene Korrektheit. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer gut ankommt, auch wenn es gut gemeint ist. Aber das sind so allgemeine Dinge, also allgemeine Kinderstube, würde ich mal sagen.
Kann man eigentlich jeden Unterschied mit Kultur erklären?
Man kann auch, da gibt es auch Untersuchungen, die sagen, man darf nicht alles auf eine Sache schieben, in Anführungszeichen. Sprich, der Mensch ist so, weil er deutsch ist. Naja, bestimmt spielt die Kultur mit einer Rolle. Es gibt dann so eine Theorie, das hat der Professor Schwanzerer gemacht, das ist so ein gleichseitiges Dreieck. Ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt richtig sage. Also ein Dreieck, wo drei Seiten sind und die sind mehr oder weniger gleich lang. Und er sagt, das eine ist der Charakter. Also nun mal gibt es sowas wie Gene. Ne? Und wenn ich mal als Sanguiniker geboren werde, dann ist es halt so. Bin ich deswegen nicht gesprächsfähig, weil ich typisch Spanisch bin, sondern weil ich einfach so bin. Dann gibt es die Kultur und dann gibt es aber, also Kultur und Erziehung, das spielt mit, also das ist zusammen. Und dann gibt es auch die Umstände. Was meine ich damit? Wenn man überlegt, wie geht es Ihnen, wenn Ihnen gerade jemand gestorben ist? Jemanden, wo Sie mochten? Schlecht. Und demnach sind sie jetzt plötzlich ganz anders. Das ist vielleicht ein Beispiel, das nicht so greift. Also ich mache ein anderes. Wie geht es Ihnen, wenn das Handy war, da haben Sie den Wecker gestellt, das Handy ist aber leer. Also der Wecker hat nicht funktioniert, der andere Wecker hat auch nicht funktioniert. Sie wachen zu spät auf, dann startet das Auto nicht, dann haben Sie noch die Jacke vergessen, also es Ihnen friert und Sie kommen irgendwo an. Wie werden Sie wirken? Gestresst, nervös, grantig, unsicher, ihnen friert, sie haben Bauchweh, sie haben Hunger, weil sie so verschlafen haben, dass sie keinen Tee, Kakao, Kaffee, was auch immer getrunken und als immer gegessen haben. Das spielt alles mit rein, wie wir agieren, wie wir uns benehmen und wie wir sind. Und deswegen würde ich mal warnen vor so voreiligen Schlüssen, der typische Deutsche ist so. Und das andere, was ich auch noch sage, mit der Meinungsoffenheit oder Freiheit, was die Kontakte und die Zusammenarbeit betrifft, das finde ich zum Beispiel auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, wo die Sprache helfen kann, diese anderen Meinungen zu rezipieren. Das haben auch unsere Studenten gesagt, Absolventen, die schon gut Tschechisch sprechen. Und das ist das, wo es mir sehr viel dran liegt, wo ich auch immer sage, Leute, euch öffnet sich nicht nur eine andere Welt, also wieder dieses Sprichwort, so viel Sprache, so oft, so viele Persönlichkeiten in dir, ja, du in wann, für in wann und so weiter in wann, sondern dir öffnet sich die mediale Welt. Und glauben Sie mir, eine tschechische Berichterstattung, Beispiel Ukraine-Krieg, am Anfang, da war ganz anders als die amerikanische, als die russische, als die israelische, als die deutsche. Und je mehr Sprachen ich kann, desto besser kann ich rezipieren. Und natürlich hat niemand Zeit, jetzt 100 Zeitungen zu lesen. Aber wenn es darauf ankommt, habe ich auch ein bisschen meinen Horizont erweitert. Und das ist schön. Das ist auch etwas, wo die Sprachen helfen. Und wenn man auch wissen will, was die Leute in Anführungszeichen darunter meinen. Ich lese sehr gerne diese Kommentare. Manche sind wirklich grottenblöd, aber es gibt das eine oder andere, wo man dann sagt, okay, vielleicht gibt es auch mal Leute, die das so sehen können. Das würde ich nicht so vom Tisch wischen. Ja? Also das wäre auch eine Empfehlung. Vielleicht guck auch unter diesen Topfdeckel drunter, was da noch ist. Also die Oberfläche reicht nicht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auch nicht alles schlecht, was auf den ersten Blick anders ist, als für mich gewohnt ist. Da sind wir bei diesen Reisen, bei diesen Praktikas, was wir den Studenten empfehlen und so weiter, weil nur da kann man was lernen, wenn man mit den Einheimischen ins Kontakt kommt und nicht unbedingt nur in Prag. Prag ist die beste Stadt, die Flair-Geschichte pur. Aber es reicht nicht, nach Prag zu fahren, sich da auf dem Altstädter Ring in einem Restaurant zu sitzen und denken, ich bin jetzt tschechisch, kann das auf jeden Fall nicht. Aber es ist ein guter Einstieg. Absolut.
Jetzt haben Sie ja vorher schon erzählt, dass Sie quasi die Liebe nach Regensburg gebracht hat. Können Sie sich noch an Ihre ersten Wochen in Regensburg erinnern und vielleicht auch ein bisschen anhand ihrer Lebenslinie nachvollziehen, wie sich die Beziehung zwischen Bayern und Böhmen verändert hat?
Ui,
ganz kleine Frage.
Das ist schwierig. Wenn ich jetzt entwerfe, dann habe ich schon eine Linie auf einen Roman. Ich schreibe keine Romane. Eine kleine Korrektur. Nach dem Abitur habe ich eben entschieden, doch nicht Archäologie, sondern Geschichte und Deutsch zu studieren. Habe an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn angefangen. Und die Archäologie habe ich nicht ganz weggelassen. Ich habe eine halbe Stelle neben dem Studium gearbeitet in dem Mährischen Landesmuseum. Also das war alles, es war viel los, also viel um die Ohren, aber es war schön. Und gleich die erste Sache zeigt, wie sehr sich die Zeiten geändert haben. Als ich im dritten Jahr war, insgesamt hat das Studium 5 Jahre gedauert, oder dauert das Magisterstudium 5 Jahre, ist ein Lehrer, also der damalige Lehrstuhlleiter, gekommen und hat gesagt, ich zitiere nicht, aber so ungefähr, Herr so und so und Frau Schichowa, also ein Kommilitone von mir und ich, wollt ihr nach Regensburg fahren für ein Stipendium, halbes Jahr, der AD? Ja, nein. Und da hast du natürlich nicht groß zum Nachdenken. Selbstverständlich ist man froh, dass man da ausgewählt wird und dass man überhaupt sowas fahren, also machen kann und so weiter. Und das nächste Mal ist er in die Klasse gekommen, hat gesagt, Frau so und so und Frau so und so, da gibt es jetzt ein Stipendium nach Leipzig, wollen Sie hin oder nicht? Was will ich damit sagen? Nicht, dass wir die Auserwählten sind, also auf keinen Fall, also viele haben die Chance bekommen, aber eben eine Chance, die zu ihnen gekommen ist und man wurde auf gewisse Art und Weise wirklich gewählt in dem Sinne oder mit dem Unterschied, dass heute so viele Stipendien vorhanden sind. Und ich komme in die Klasse und sage, liebe Leute, da gibt es so viele Stipendien, da gibt es die Agentur, dann das Schulministerium und wir, und ihr könnt nach Prag, Brünn, Pilsen, Olomouc, Budweis, Pardubice und Ostrava und wo auch immer hinfahren. Was möchten Sie denn? Und wenn ich das jetzt böse sage, die Studenten überlegen und sagen, habe ich ein bisschen Zeit, habe ich überhaupt Lust und Ding. Das ist ein großer Unterschied. Also um das jetzt nochmal in einem kürzeren Ding zu sagen, also man hat früher nicht so viel Angebot bekommen, so dass wenn ein Lehrer zu uns in die Klasse gekommen ist und gesagt hat, Frau Schichowa und Herr so und so, wollen Sie mal ein halbes Jahr in Regensburg ein Stipendium, habe ich natürlich ja gesagt. Und dann bin ich nach Regensburg gekommen mit dem Kommilitonen, mit dem Peter. Unsere Eltern haben uns hergebracht und seine Eltern haben uns weggefahren. Auch das ist ein Unterschied. Damals war nämlich waren die Verbindungen, also die Verkehrsmittelverbindungen nicht so sehr ausgeprägt wie jetzt. Also es waren nicht so viele Züge, nicht so viele Busse und vor allem nicht so günstig. Also es war sehr, sehr teuer. Und dann sind wir am Freitag irgendwie angekommen und da die Universität Regensburg ist wahrlich nicht unbedingt auf den ersten Blick bunt.
Sehr grau.
um das vorsichtig auszudrücken.
Viel Beton.
Und das war schon irgendwie aus der Brünner Uni zu kommen, wo wir das eine ist in einem klassizistischen Gebäude, das andere ist in einem ganz modernen Gebäude, überall so kleine Cafés, überall, da ist der Fluss und Ding. Also so ungefähr, Regensburg ist wunderschön, die Stadt ist natürlich klasse, aber nicht der Bereich der Uni. Das war also, wenn Sie nach dem allerersten Ding fragen, das war schon ein bisschen trüb. Ich muss dazu sagen, das war der Wintersemester, das war Ende oder Mitte Oktober. Ja. Mein zweite, aber das hört sich wie eine Oma-Erzählung, ich weiß nicht, ob es so interessant ist. Das schöne andere war, oder interessanter, wir sind in ein Studentenwohnheim gekommen nach Königswiesen, also Gößlerheim, und wir haben beschlossen, jeder hat ein anderes Zimmer, also ich war mit ihm nicht zusammen, mit dem Peter, wir waren gut befreundet, aber kein Paar, und dann haben wir gesagt, wir müssen aufeinander ein bisschen achten, aber bitte lass uns nicht in diese tschechische Clique, in das Ghetto-Ding geraten, weil sonst lernen wir weder Deutsch noch Deutschland, ja, das finde ich übrigens sehr wichtig, also man muss mit den Einheimischen oder mit anderen Ausländern, aber irgendwie muss man unterwegs sein, um das Land kennenzulernen. So dass gut war, dass er in einem anderen Haus gewohnt hat als ich. Also meine zweite Erinnerung, das Stockwerk und die Küche, und in der Küche zwei Italienerinnen, die Rita und die Maria Clara, und später auch meine Freundin, die haben fabelhaft gekocht. Meine weitere Erinnerung von der Küche, immer noch am selben Tag, war ein junger, mittlerweile auch guter Freund von aus Köln, der Tassilo. Und ich und der Tassilo haben wir uns grundsätzlich sehr gut verstanden, ein Biochemiker, und ich hatte Ausländer auf ein Stipendium da, und er hat aus Köln kommend immer gesagt, wenn ich oder als ich meine Zweifel formuliert habe, ich fast am Ende des Germanistikstudiums, lauter Einser in dem Schulbuch und nichts verstehen, dann hat er gesagt, eigentlich bin ich traurig, ich verstehe die auch nicht. Also die Bayern, dann das hat mich ungemein beruhigt. Wahrscheinlich deswegen sind wir auch bis heute so eng, weil er mir für mich die Vertrauensperson schlechthin war, weil wenn ich nicht verstanden habe, habe ich gedacht, okay, er versteht auch nicht. Und so weiter und so fort. Also ich habe, um das abzukürzen, ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ich bin immer dankbar, dass sie mich damals nach Deutschland geschickt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht Regensburg ausgewählt, wenn ich freie Wahl hätte. Ich mag lieber große Städte. Also meine erste Wahl wäre Wien, Berlin, München oder wie auch immer, aber nun mal ist es halt so. Und da hier in diesem, während dieses Aufenthaltes kam der Mann, weswegen ich dann über Umwege, also noch einen Job irgendwo und so weiter, aber eines Tages, wenn sie so ein Paar sind, die also ich habe das Verb vergessen, also über Umwege doch in Regensburg gelandet bin. Mhm. Also irgendwann nach einigen Peripetien bin ich dann in Regensburg gelandet, eben wegen dieses Mannes. Denn wenn man eine Fernbeziehung hat über einige Jahre, muss man sich eines Tages entscheiden, entweder für die Beziehung oder für irgendwo anders sein. Und dann muss der eine oder andere zugehen. Und das war ich, der gegangen ist. Das war schon sehr schwer für mich, muss ich schon sagen, weil ich war zwischenzeitlich bin ich an den Lehrstuhl für Germanistik gekommen in Brünn, wo ich wirklich ganz, ganz tolle Kollegen hatte. Das war ein größeres Team, und ich habe sie damals als Lehrer kennengelernt und später als Kollegen, und das war für mich extrem schwierig, diesen Lehrstuhl zu verlassen, weil ich bin nicht von Uni zu Uni gegangen, sondern ich bin von Uni zum Fließband gegangen. Also ich habe nichts gehabt und musste schauen, dass ich irgendwie durchkomme. Aber dann hat sich's halt so ergeben, dass man nach und nach den einen oder anderen Sprachkurs und dann die andere oder andere Lehrauftragsstelle und ein Projekt, und dann hat man diese Lektoratsstelle ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und wurde genommen, und dankenswerterweise darf ich an diesem Zentrum für tschechische Studien arbeiten, weil ich denke, dass kommt mir ganz, ganz, also für mich ist es schön, weil ich damit ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen diese Wissenschaft, also meine Haupttätigkeit ist nicht die Wissenschaft, aber dennoch versuche ich das eine oder andere zu schreiben. Und die Arbeit mit den Menschen, mit jungen Menschen, mit klugen Menschen, mit interessierten Menschen, das ist sehr schön, das muss ich schon sagen. Also ich wollte immer an der Uni sein, demnach kann ich mich nicht beschweren.
Sind Ihnen damals noch mehr solche Unterschiede aufgefallen?
Das fand ich sehr positiv, aber da streiten sich die Geister. Das ist nach wie vor so, aber es hat sich ein bisschen geändert. War der freie Tag in Bayern. In Tschechien gibt es kein Ladenschlussgesetz. Das heißt, die Geschäfte sind rund um die Uhr, auch an Feiertagen offen. Mittlerweile hat man ein Gesetz erlassen, wo man an 7 Tagen des Jahres irgendwie außer Notgeschäfte, so 2, 3 Lebensmittel, kleine Dinge, zu machen muss, aber ansonsten kann man am Sonntag offen haben und das haben auch viele. Wenn man nach Tschechien fährt, gerade in die großen Städte, dann kann man am Sonntag ganz normal einkaufen gehen. Damit meine ich nicht nur Lebensmittel, sondern auch shoppen, also Kleider, Elektronik und so. Und das fand ich persönlich sehr schön, dass hier in Bayern tatsächlich am Wochenende Wochenende ist. Das hat sich jetzt geändert. Also früher, in Anführungszeichen, war am 12 Uhr Schluss, dann um 4, dann um 6, jetzt um 8. Also wenn man ins Donauzentrum geht, um 10 vor 8 hat man, kriegt man noch sein Baguette. Aber der Sonntag ist frei und das finde ich sehr schön. Das ist so eine kleine Zäsur in der Woche. Das hat natürlich auch mit dem Kirchlichen zu tun. In Tschechien ist das Religiöse nicht so sehr präsent, auch in solchen alltäglichen Dingen wie hier. Das ist auch ein Unterschied, der mir noch ein- und aufgefallen ist. Und sonst sagen auf der, also so eine Linie aufzeigen. Also natürlich hat sich in der Zwischenzeit einiges geändert, weil ich bin, sag ich mal, um das Jahr 2000 gekommen. Dann haben wir auch politische Veränderungen. Also 2004 der Beitritt Tschechiens in die EU. Wir haben auch das Schengen-Abkommen, ja, also diese Grenze, die ich noch wirklich sehr präsent habe, wo man da stehen musste und warten. Die war dann plötzlich offen, dann war sie wieder zu in der Corona-Zeit. Jetzt ist sie Gott sei Dank wieder offen. Und solche Sachen. Ich darf auch sagen, das ist auch etwas, was mir tatsächlich ein- und auffällt. Als ich nach der Wende aus dem grauen sozialistischen Alltag nach, damals war allererst meine erste Fahrt nach Wien, das war alles einfach bombastisch, alles bunt, alles da, selbstverständlich auch hier in Bayern, aber jetzt, muss ich sagen, ist tatsächlich fast ein kleiner Kulturschock andersherum. Also wenn ich jetzt nach Tschechien komme, und das ist wieder etwas, was ich die Leute gefragt habe, weil ich das für woanders gebraucht habe. Wir haben da eben ein Buch gerade und das wollte ich mal von anderen wissen, auch von den Studenten. Das fällt auf, wie fortschrittlich man im Anführungszeichen Osten ist. Also in der Tschechischen Republik, wie alles digitalisiert ist, wie so kleine Dinge wie Handysignal, wie das alles funktioniert, wie modern das da Dinge gehabt haben werden, wie renoviert die Häuser sind, die Straßen. Ich will das jetzt nicht hinterfragen, warum das so ist. Ich will ja nur sagen, dass es für mich tatsächlich also so ein Dreher gemacht hat, ganz, ganz krass, dass am Anfang hier alles super, alles ist natürlich übertrieben und nicht wahr, aber viele sichtbare Dinge haben sich sehr geändert. Ja.
Sind Ihnen auch Unterschiede aufgefallen, was das Essen angeht?
Essen ist nicht unbedingt viel anders, außer die Leberknödelsuppe, denn unsere tschechische Leberknödelchen sind ganz klein und rund und je kleiner, desto besser und sind ganz viele. Während hier, zumindest in der Mensa, kriege ich so einen großen Leberklotz. aber schmeckt genauso gut. Was noch anders ist, ist dass man, das hat mir auch neulich jemand gesagt, dass ihn das überrascht hat, ein Tscheche, dass man in Bayern zum Beispiel einen Braten kriegt mit irgendeiner Soße und Kloß dazu, aber kein Sauerkraut. Dafür als Vorspeise einen kleinen Salat, aber den hat man schon gegessen, wenn man den Braten kriegt, dann hat man da irgendwie gar nichts dazu. Aber das sind so Details, die, glaube ich, völlig Dings sind. Man vielleicht als Tourist nicht vorfindet, außer in großen Städten ist in Tschechien ist dieses vegetarische und vegane. Da tun sich die Studenten manchmal ein bisschen wundern, ein bisschen beschweren, dass man irgendwo auf dem Dorf halt tatsächlich nur noch den panierten Käse essen kann und sonst nichts. Aber das ist halt nun mal so. Ja. Ich überlege, ob ich noch irgendwas. Ja, die Sprichworte, die sprechen wir das nächste Mal.
Ja, ich habe sehr viele, wir können noch stundenlang.
Ja, ich habe jetzt extra diesen Aufsatz über die böhmischen Dörfer.
Aber nach den böhmischen Dörfern wollte ich Sie unbedingt fragen. Woher kommen die böhmischen Dörfer?
Die böhmischen Dörfer kommen aus Böhmen. Und für euch Deutsche sind es, deutschsprachigen sind das böhmische Dörfer, aber für die Tschechen sind es spanische Dörfer. Mhm. Und für die Engländer sind es irgendwelche griechischen Dinge, und für die Italiener sind es arabische Wörter und so weiter und so fort. Also so hat jeder irgendeine andere Nation, die man bemüht, wenn was Unverständliches zum Ausdruck kommen soll. Für die Polen hört sich manches wie ein tschechischer Film an, das finde ich auch ganz lustig, aber da schwingt auch dieses ein bisschen Schräge und Seltsame mit, angeblich. Ernsthaft ist es so, in der Forschung weiß man nicht immer, gerade bei der Sprache, woher etwas kommt. Ja? Aber ich kann schon empfehlen, wenn man sich für Ursprung von Phrasemen, das ist ja auch ein Phrasem, eine feste Verbindung, interessiert, gibt es ein Lexikon von Lutz Röhrig, und der sagt, dass es tatsächlich liegt ja mehr oder weniger auf der Hand, dass dieses Phrasem so erklären ist, dass viele Ortsnamen den Deutschsprechern einfach zu seltsam vorgekommen sind, weil sie nicht aussprechen konnten, also gerade die an der Grenze. Und die verstanden auch die tschechische Sprache nicht, und das war alles halt quasi vereinfacht, fokussiert auf dieses eine Objekt, und zwar auf dieses Dorf. Und dann hat sich das war 1595 bereits irgendwo in einer schriftlichen Quelle erwähnt, und dann hat sich das noch mehr verbreitet nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo in Böhmen tatsächlich sehr viele Schäden entstanden sind und auch sichtbar wurden, und dann schwingte auch noch die Bedeutung mit, nicht nur etwas Unverständliches, sondern auch etwas Zerstörtes, wo ich ein bisschen Abstand nehme. Also das Phrasem heute bedeutet etwas, ich verstehe etwas nicht, aber gleichzeitig lass mich damit auch ein bisschen in Ruhe. Ja, das sind böhmische Dörfer für mich. Also ich kann dir und will dir auch nicht unbedingt weiterhelfen mit deiner Matheübung oder so. Mhm. Ja, also das so in aller Kürze. Mhm. Böhmen übrigens kommt nicht gut in diesen deutschsprachigen Phrasemen. Auf Böhmen kommt man nicht gut in der deutschsprachigen Phraseologie zu sprechen, weil das Böhmakeln ist etwas, was unverständlich ist, was, wie ich mit einem tschechischen Akzent spricht. Die Böhmaken sind auch so ein bisschen runtergekommene, abgeschüttelte Menschen, die so ein bisschen suspekt sind. Also der in Anführungszeichen Bayer hat in seinem Dialekt, also bayerisch mit I, das gilt auch für Österreich, nicht unheimlich Gutes für den Böhmer übrig. Das muss man schon so sagen. Mhm. Aber wenn wir das positiv sehen wollen, das hat so Maß auch begonnen, aus Böhmen kommt die Musik, ne? Also insofern, aus Böhmen kommen auch gute, viele gute Dinge und da muss man die Leute nur noch dazu motivieren, sie zu entdecken. Was ich hoffe, dass sie machen, also da Alex Züge und Busse und wandern im Böhmerwald und ich hoffe auch bald in der Schule, weil das, was ich Ihnen noch nicht gesagt habe, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir haben tatsächlich seit 3 Jahren an der Universität Regensburg als die einzigen in Bayern und als die zweite Universität in Deutschland überhaupt das ganz offizielle Lehramt Tschechisch. Das heißt, man kann jetzt Tschechisch als Erweiterungsfach studieren, nicht nur eben für Gymnasien, sondern auch für andere Typen von Schulen, sag ich mal jetzt so allgemein. Und da freuen wir uns unheimlich darüber und darauf, weil dann entsteht hoffentlich endlich mal ein kleines bisschen Normalität, in dem ein Kind eine Englischlehrerin in der Schule begegnet und einem Mathelehrer und dann auch einem Tschechischlehrer. Und das wäre mein Traum. Das hoffe ich, dass ich das vor meiner Rente noch erlebe. Aber wir haben die ersten Absolventen schon und die berichten und damit bin ich zuversichtlich.
Ja, schön. wunderschöner Ausblick. dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Gespräch. Ich sage Nasledanou.
Nasledanou. Ich bedanke mich für die Einladung, für Ihre tschechischen Wörter. Das können wir nur noch aufbauen. Also die Hälfte haben wir mehr oder weniger schon geschafft. Danke ja. auch an die Hörer, die uns ihre Aufmerksamkeit gewidmet haben. Und Nasledanou.
Bis zum nächsten Mal beim Kulturkiosk.